Ein neugeborenes Baby ist ein unbeschriebenes Blatt. Eine Tabula rasa. Erst aus Erfahrungen entsteht ein Mensch. Das lehrte der englische Philosoph John Locke am Ende des 17. Jahrhunderts. 300 Jahre später meinte der Anthroposoph Rudolf Steiner, dass jedes Kind, einem Samenkorn gleich, das Potenzial seiner Entwicklung in sich trage. Seit vor 100 Jahren Forscher begannen, empirisch die seelische Entwicklung des Menschen zu beforschen, folgten sie einem Auf und Ab der Meinungen, ob Umwelt oder Erbe den Menschen prägen.
Durch wachsende Kenntnisse aber wird das Bild immer differenzierter. So weiß man heute, dass das Kind schon im Mutterleib in einem intensiven Austausch mit der Mutter steht, bei dem sich Gefühle und selbst Gedanken der Mutter mitteilen können. Das sagt Ludwig Janus, Altpräsident der Internationalen Studiengemeinschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und Medizin.
Wenn die Mutter in einer Spannung ist und an eine Zigarette denkt, dann geht schon beim Kind der Puls hoch. Nicht erst, wenn konkret das Nikotin kommt, sondern der Gedanke schon teilt sich dem Kind eben in der veränderten Emotionalität mit und es reagiert darauf.
Neugeborene erkennen die Stimme ihrer Mutter vom Tonband. Und sie kennen auch die Sprache, die sie spricht. In einem bekannten Experiment richten sie ihre Aufmerksamkeit mehr auf die Stimme der Mutter, wenn sie die eigene Sprache spricht, die Muttersprache. Und weniger, wenn sie eine fremde Sprache spricht.
In den letzten Jahren gibt es viele neue Forschungsergebnisse dazu, wie vorgeburtliche Erfahrungen das weitere Leben prägen. Die belgische Entwicklungspsychologin Bea van den Berg untersuchte 70 Mütter und ihre Kinder von der 12. Schwangerschaftswoche bis zum 9. Lebensjahr. Sie registrierte belastende Ereignisse im Leben der Mütter und deren Umgang damit. Sie fragte nach ihren aktuellen Ängsten und nach ihrer generellen Ängstlichkeit. Die Föten ängstlicher und gestresster Mütter bewegten sich mehr. Nach der Geburt zeigte sich bei den Kindern etwas Ähnliches.
Nach Angaben der Mütter waren diese Kinder von der Geburt bis zum 7. Monat stärker störbar, hatten größere Probleme mit dem Füttern, mit dem Rhythmus und schrien mehr. Die Mütter nannten sie Kinder mit einem schwierigen Temperament.
Die Auswirkungen waren auch noch zu sehen, als van den Berg einige Jahre später die Kinder erneut untersuchte.
Mit 8-9 Jahren zeigen Jungen ängstlicher Mütter vermehrt Aufmerksamkeitsprobleme, wie die Mütter sagen, aber auch wie die Lehrer sagen. Die Lehrer wussten übrigens nichts von dem Zweck der Studie. Und aufgrund der Angaben der Lehrer ließen sich die Kinder der Mütter, die während der Schwangerschaft sehr ängstlich waren, von den anderen Kindern unterscheiden.
Weshalb dies vor allem bei Jungen so ist, hängt möglicherweise damit zusammen, dass männliche Föten grundsätzlich auf Belastungen jedweder Art in der Schwangerschaft empfindlicher reagieren als weibliche.
In einer anderen Studie an 170 Schwangeren fand die holländische Psychologin Anja Heutzink heraus, dass Kinder später dann in ihrer motorischen und sprachlichen Entwicklung verlangsamt waren und Anpassungsprobleme hatten, wenn die Mütter Angst vor der Schwangerschaft und vor der Geburt hatten.
Die Schwangerschaftsangst hatte die deutlichste Auswirkung. Aber wir fanden ähnliche Ergebnisse für tägliche Belastungen, ein Maß für chronischen Stress, mit dem man die Belastungen jeden Tag erfasst, und für wahrgenommenen Stress, ein subjektives Maß, wie sehr man sich gestresst fühlt oder sich in den letzten Wochen gefühlt hat. Das stand in Verbindung mit vermehrten Verhaltensproblemen beim Kind. Also hier ergibt sich das gleiche Bild.
Stress ist ein ebenso wirksamer Schadstoff wie Angst und ebenso schädlich wie Nikotin. Steht die Mutter dauerhaft unter Stress, nimmt das Risiko zu, dass ihr Kind zu früh auf die Welt kommt, dass es kleiner ist als der Durchschnitt oder Probleme mit dem Schlafen oder mit dem Essen hat.
Hirnforscher unterstützen heute, was Psychologen entdeckt haben. Ab der 8. Schwangerschaftswoche sind sogenannte limbische Kerne aktiv. Die Grundstrukturen für dasjenige System im Gehirn, indem wir unbewusst mit Gefühlen auf Reize reagieren. Schon von dieser Zeit an, meint der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth, verarbeitet daher ein Mensch emotionale Erfahrungen. Lange bevor sich im dritten Lebensjahr mit der Sprache ein reflexives Bewusstsein entwickelt.
Dann ist das limbische System schon weit ausgereift. Und man muss davon ausgehen, dass unser Charakter, unsere Persönlichkeit weitgehend ausgereift sind, bevor überhaupt so die jugendlichen Erwachsenenbewusstseinsformen entstehen. Darin hat Freud fundamental recht, und das ist auch der Grund dafür, dass Menschen sich anschließend nicht mehr wesentlich ändern. Außer es gibt ganz starke emotionale Erlebnisse.
Ob Menschen durch frühe Erfahrungen weitgehend festgelegt sind, ist allerdings umstritten. Schlechte Erfahrungen können nämlich durch gute ausgeglichen werden. Oder sie können auch durch spätere schlechte Erfahrungen erneut angesprochen und in ihrer Wirkung verstärkt werden. Ob aus einer schlechten Erfahrung eine seelische Störung entsteht, hängt davon ab, welche weiteren Erfahrungen ein Mensch macht, sagt der kanadische Psychiater Thomas Verney, der auch im deutschen Sprachraum durch seine Bücher für Schwangere bekannt ist.
Sie mögen eine Disposition für ein bestimmtes Trauma haben, zum Beispiel verlassen sein. Wenn etwa 2 Wochen nach ihrer Geburt ihre Mutter so krank wurde, dass sie sie 2 Monate nicht sehen konnten, dann schafft das eine Bereitschaft, dass sie besonders verletzbar sind, wenn sie ihnen nahe verbundene Menschen verlieren. Wenn sie 5 sind und ihre Mutter sie erneut verlässt, dann werden sie stärker auf diese Situation reagieren. Und wenn sie mit 16 eine enge Freundin haben und es kommt zum Bruch, weil die Freundin sie wegen eines anderen verlässt, dann mag das dazu führen, dass sie nie mehr Frauen vertrauen. Also, alles hängt von den weiteren Ereignissen ab.
Wie ein Mensch geworden ist, ist ohnehin nur im Nachhinein, im Einzelfall zu verstehen. Was Forscher herausfinden über frühe Prägungen und deren spätere Folgen, sind immer nur statistische Zusammenhänge, Wahrscheinlichkeiten und keine Gesetze. Daher sind alle Gleichungen falsch, die nach dem Muster aufgestellt werden, mütterlicher Stress führt zu oder mütterliche Angst führt zu. Erfahrungen im Mutterleib und in der frühen Kindheit schaffen Bereitschaften, aber sie legen nicht fest, wie das spätere Leben verläuft.
Weder sein Erbe noch die Umwelt bestimmen den Menschen. Vielmehr gestalten beide die Entwicklung in einem Zusammenspiel, in dem auch das eine Rolle spielt, was ein Mensch, ein Kind, ein Säugling selbst tut. Nehmen wir ein Beispiel aus der Tierforschung. Entenküken bevorzugen den Lockruf der eigenen Art. Sie tun dies aber nicht, wenn man ihnen ihre Stimmbänder verklebt, bevor sie aus dem Ei schlüpfen. Denn einige Tage vor dem Schlüpfen pickt der Embryo ein Stück der Eierschale auf und beginnt, seine eigene Stimme zu hören. Dies ist notwendig, um ihn auf das Muttertier auszurichten. Diese Ausrichtung ist also ein Ergebnis einer Entwicklung in einem System, zu der die Aktivität des Embryos selbst gehört.
Bertrand Grammaire, Kinderpsychiater aus Genf, nennt Beispiele dafür, wie bei Kindern Probleme in einem Zusammenspiel entstehen, zu dem die Disposition des Kindes, die Fantasien der Mutter zu seinem Verhalten und die Handlungen beider gehören.
Let's take the example of
Nehmen wir zum Beispiel die Probleme beim Füttern, die bei kleinen Kindern sehr verbreitet sind. Das Kind mag zu heftig sein, wenn es die Brust der Mutter zu greifen versucht. Die Mutter mag dies als eine Art Angriff empfinden und zieht sich ganz leicht zurück. Manchmal können solche kleinen Interaktionen der Anfang sein, später eine Magersucht zu entwickeln. Das Gleiche gilt bei Schlafstörungen. Es gibt Schlafphasen, in denen sich das Baby bewegt und Geräusche macht, aber es schläft immer noch. Die Mütter verstehen diese Bewegungen und Geräusche leicht so, als ob das Kind aufwachen würde, und sie kommen und greifen ein in den Schlaf des Kindes. Auch da wird ein Symptom von 2 Menschen erzeugt, das das Baby dann hat, aber wo die Mutter das Symptom aufrechterhält. Es ist also nicht nur das Problem der Mutter, sondern es ist das Problem der Mutter mit dem Kind.
Seit Jahrzehnten allerdings mehren sich die Befunde der Bindungsforschung, dass die frühen Erfahrungen damit, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, den späteren Umgang eines Menschen mit seinen Gefühlen und mit anderen Menschen prägen.
Fast 30 Jahre beobachtet eine Forschergruppe um die Regensburger Psychologen Klaus und Karin Grossmann mittlerweile an einer Gruppe von Eltern und Kindern, wie sich das Bindungsverhalten entwickelt. In den ersten Tagen nach der Geburt fingen sie mit ihrer Studie an. Und als die Kinder 22 Jahre alt wurden, fanden sie Folgendes heraus.
Da zeigen sich genau die Tendenzen, die man im Grunde im Verhalten schon einjähriger Kinder sieht. Es gibt eine große Gruppe, die berichten ganz eindeutig, dass sie daran interessiert sind, und sie geben auch Belege dafür, wie es dem anderen geht, was ihm auf dem Herzen ist, wo er Probleme hat. Und sie zeigen ihre Bereitschaft, zuzuhören und mitzuhelfen, also gemeinsam so etwas wie eine vertraute Beziehung herzustellen, sodass man Trost und Zuneigung und so weiter finden kann.
Bindungstheoretiker bezeichnen solche Menschen als sicher gebunden. Als Kinder haben sie gelernt, dass sie ihre Gefühle mitteilen, Gehör finden und sich beruhigen können, wenn sie zum Beispiel traurig sind. Sicher gebundene Kinder sind mit 3 Jahren beim Spielen konzentrierter als andere Kinder. Im Kindergarten geraten sie seltener mit anderen Kindern in Konflikt. Als Jugendliche sind sie sozial kompetenter und weniger feindselig.
Ein Zugang zu den eigenen Gefühlen, sagt die Theorie, und die Fähigkeit, sie vertrauten anderen, die sie Bindungspersonen nennen, offen mitzuteilen, in der berechtigten Erwartung, dass der andere dann mithilft, die Probleme zu bewältigen. Und das ist etwas, was Eltern, die eine gute, sichere Beziehung mit ihren Kindern haben, für ihre Kinder tun.
Die Entstehung der Bindungstheorie geht zurück auf John Bowlby, einen englischen Psychoanalytiker und Kinderpsychiater, der seit Mitte des letzten Jahrhunderts mit seelisch gestörten und elternlosen Heimkindern arbeitete. Bowlby fiel auf, dass Trennungen häufig die Ursache für seelisches Leid waren. Er griff zurück auf eine Annahme aus der Verhaltensbiologie. Der Säugling verfüge wie ein Jungtier über ein angeborenes Signalsystem, mit dessen Hilfe er Nähe zu anderen herstellen und erhalten kann, um das eigene Überleben zu sichern und den Organismus zu schützen. Bindung verstand Bowlby als Gegenpol von Trennung.
Die Gedanken von John Bowlby werden durch die Theorien des Neurobiologen Jaak Panksepp unterstützt. Er geht davon aus, dass in der Evolution ein Suchantriebssystem entstanden ist, das mit Nahrungssuche und Neugier zu tun hat.
Ein anderer neuronaler Schaltkreis ist das Trennungsschmerz- und Paniksystem, erläutert der Londoner Neurologe und Psychoanalytiker Mark Solms.
Dieses System wird vor allem bei kleinen Babys, Kindern und Säugetieren und bei denen, die für sie sorgen, aktiviert. Wenn eine Situation entsteht, in der man merkt, du bist nicht mehr sicher, weil der, der auf dich aufpasst, nicht mehr da ist, dann erzeugt das Trennungsangst und Panik. Genauso bei dem, der für das kleine Wesen sorgt. Das Baby sucht die Mutter und die Mutter sucht das Baby. Sie weinen oder schreien, das sind die Trennungsrufe. Bei Menschen ist es der Ruf Mama oder wo bist du, mein Junge, wo bist du, mein Mädchen? Bei einem Hund kann es ein Buu sein. Ein Trennungsruf. Bei jedem Tier ein anderer Ruf, aber nach einer Weile endet das. Denn es ist vielleicht gefährlich, weiterzurufen. Weil Räuber erfahren könnten, dass da jemand ist, auf den nicht aufgepasst wird. Daher hört man auf zu schreien. Dann entstehen Traurigkeit und Depression.
Bindung hingegen schafft Sicherheit. Bindung hilft dem Kind, über Trennungen hinwegzukommen und Gefühle der Panik, des Schmerzes, aber auch des Ärgers und der Trauer zu regulieren. Bindung legt den Grundstock für die Fähigkeit, eigenständig seine Affekte ins Gleichgewicht zu bringen.
Wie Kinder lernen, mit Frustrationen umzugehen, studieren die Bindungsforscher in einem standardisierten Experiment. Im psychologischen Labor spielen Kinder mit ihrer Mutter. Die Mutter geht hinaus. Das Kind spielt mit einer fremden Person. Und dann kommt die Mutter nach einer bestimmten Zeit zurück. Beide werden dabei gefilmt. Die Reaktionen der Kinder fallen unterschiedlich aus, sagt Gottfried Spangler, Entwicklungspsychologe an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Manche Kinder zeigen deutlich ihren Kummer, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt, und sie suchen bei ihrer Rückkehr dann die Nähe und den Kontakt zur Bezugsperson und können sich dadurch auch wieder emotional stabilisieren. Hier gehen wir von einer sicheren Bindung aus. Bei anderen Kindern kann man beobachten, dass sie keine oder kaum emotionale Reaktionen zeigen und bei der Rückkehr der Bezugsperson, die sie aber dann ignorieren oder vermeiden.
In diesem Fall sprechen die Forscher von einer unsicher vermeidenden Bindung. Der zweite Bindungstyp nach der sicheren Bindung. Man sieht den Kindern von außen nicht an, ob ihnen die Trennung etwas ausmacht, aber in ihrem Inneren sieht es anders aus.
Das konnte Gottfried Spangler nachweisen, als er bei nur 12 Monate alten Kindern psychologische Stressreaktionen untersuchte. Er untersuchte den Speichel auf Cortisol, ein Stresshormon, und zeichnete die Herzfrequenz der Kinder auf, die die Erregung des Organismus anzeigt.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich gerade bei den Kindern physiologische Aktivierungen feststellen lassen, die eher eine unsichere Bindung zeigen. Das heißt, dass auch die Kinder, die zum Beispiel den Kontakt vermeiden, die kaum emotionale Reaktionen zeigen, dass diese auf physiologischer Ebene durchaus emotional belastet wirken.
Außen cool und innen aufgewühlt. Das gibt es also schon bei Säuglingen. Kinder mit einer unsicher vermeidenden Bindung werden als Erwachsene leicht pseudo-unabhängig. Sie geben sich stark und fühlen sich hilflos. Sicher gebundene Kinder dagegen zeigen ihren Kummer und haben dabei weniger Stresshormone. Bindung schützt also vor Belastung.
Die Bindungsforscher ermittelten noch einen dritten Bindungstyp, die unsicher-ambivalente Bindung. In diesem Fall weinen die Kinder. Sie suchen Nähe und haben dennoch erhöhte Cortisolwerte. Sie hängen zuweilen an der Mutter, können sich aber nicht beruhigen. Denn ihre Mütter verhalten sich widersprüchlich. Einmal wollen sie das Kind ganz bei sich haben, dann weisen sie es zurück. Daher weiß das Kind nicht, wie es die Mutter zu einem bestimmten Verhalten bewegen kann. Die Folge: forderndes Weinen und resignierter Rückzug können sich gegenseitig hochschaukeln.
Der Typ der unsicher-ambivalenten Bindung ist von den drei Bindungstypen der seltenste. Er ist aber häufig unter Menschen mit seelischen Schwierigkeiten anzutreffen. Grob gesagt sind über die Hälfte aller Kinder sicher gebunden. Bei Familien aus der gebildeten Mittelschicht liegt dieser Anteil noch höher.
Welcher Typ von Bindung entsteht, lässt sich nicht nur aus dem frühen Umgang der Mutter mit dem Kind vorhersagen, sondern bereits daraus, wie die Mutter über ihre eigene Kindheit spricht, erläutert Inge Bretherton von der University of Wisconsin in den USA.
Diejenigen Eltern, die über ihre Kindheit in einer kohärenten Weise, lebendigen Weise und auch plausiblen Weise berichten können, die sind diejenigen, die für ihre Kinder auch die besten Bindungsfiguren oder die sichersten Bindungsfiguren sein können. Das heißt, die Kinder können sich auf sie verlassen, ihnen vertrauen und so weiter. Und deswegen entwickeln die Kinder dann auch mehr Vertrauen zu anderen Leuten.
Entscheidend ist also nicht, was die Mutter selbst erlebt hat, sondern welche Geschichte von ihrem Leben sie in ihrem Kopf entwirft. Denn Bindungsmuster entstehen zwar zunächst im frühen körperlichen Umgang zwischen Eltern und Kleinkind. Später aber versieht die Sprache Erfahrungen mit Bedeutungen. Es entstehen Repräsentanzen, innere Arbeitsmodelle von Bindung, wie John Bowlby sagte, die dann künftig unsere Beziehungen zu anderen Menschen bestimmen.
Ob Eltern ein Modell von sicherer Bindung vermitteln, hängt der Forschung zufolge vor allem von einem Faktor ab: von der Feinfühligkeit der Mutter. Feinfühlig im Umgang mit dem Kind zu sein, heißt es, in seinen Bedürfnissen wahrzunehmen, zu verstehen, angemessen und rechtzeitig zu reagieren, es zu unterstützen und sich über das, was in einer Beziehung wichtig ist, mit ihm auszutauschen.
Auch das Kind bestimmt mit, welches Bindungsmuster entsteht. Säuglinge, die sich nur schwer orientieren können und die gleichzeitig sehr erregbar sind, haben größere Schwierigkeiten, eine sichere Bindung einzugehen. Allerdings kann das durch das Verhalten der Eltern wettgemacht werden, meint Klaus Grossmann.
Kinder, die schwierig sind, können durch entsprechende feinfühlige Eltern auch zu sicheren, schwierigen Neugeborenen werden. Und Kinder, die easy to handle, also leichte Kinder sind, die können ebenso zu vermeidenden, unsicheren und zu unsicher ambivalenten Kindern werden. Und das hängt doch sehr stark von der Qualität der Interaktion mit den Eltern ab.
Lange Zeit hatten Forscher keine Zusammenhänge zwischen dem Umgang des Vaters mit dem Kind und dem Bindungsverhalten des Kindes finden können, sofern sie überhaupt den Vater in ihre Untersuchungen einbezogen hatten. Dann aber stießen sie auf etwas anderes.
Aus einem Experiment, in dem Väter mit ihren 2-jährigen Kindern zum ersten Mal mit Knetgummi spielten, konnte die Gruppe um Klaus und Karin Grossmann vorhersagen, wie die Kinder im Alter von 10 Jahren mit negativen Gefühlen umgingen. Und sogar, wie die dann 22-Jährigen in ihrer Beziehung mit ihrem Partner umgingen und ihn wertschätzten, stand in einem hohen Zusammenhang damit, ob der Vater feinfühlig beim Spielen war. Also ob er zum Beispiel das Kind unterstützte, wenn es etwas Neues ausprobierte, oder ob er es überforderte.
Und die Feinfühligkeit wirkt sich also sowohl auf der emotionalen Seite aus, durch diese Sicherheit, psychische Sicherheit, die das Kleinkind dann bekommt, als auch auf der rational-sprachlichen Ebene, wo eben ein solches Kind Fragen stellen kann, die ihm helfen, seine Gefühlswelt, seine Innenwelt mit der Realität, also mit der Außenwelt, in Verbindung zu bringen.
Feinfühlige Reaktionen liegen zeitlich im Bereich von unter 3 Sekunden. Depressive Mütter reagieren langsamer und verfehlen so die zeitliche Erwartung des Kindes.
Die von Bowlby genannten Bedürfnisse nach Bindung einerseits, nach Exploration, nach Erkundung der Welt andererseits, lassen sich auch im Spiel der Kinder beobachten. Der Münchner Entwicklungspsychologe Rolf Oerter ist Experte für das kindliche Spiel.
Ein zentrales Entwicklungsthema so ab 2 Jahren ist das Verhältnis von Bindung und Autonomie. Das Kind spielt immer wieder das Unabhängigwerden, das Freiwerden und ist natürlich trotzdem sehr stark auf Bindung angewiesen. Und in diesem Zwiespalt zwischen Bindung und Freiheit, da thematisieren sich viele Spiele. Später kommt natürlich die Auseinandersetzung mehr und mehr mit den neuen Dingen in der Welt, also die Beschäftigung mit dem, was es so alles gibt, wobei das Überzogene und Übertriebene einen besonderen Spaß macht. So ab 4, 5 Jahren taucht im Spiel auch Wettbewerb auf und Leistung, und das wird dann in der Schule natürlich ganz zentral.
Mehr und mehr gewinnt nun für das Fühlen und Denken des Kindes an Bedeutung, wie die Gleichaltrigen sich verhalten, was sie erwarten und mit welchem Verhalten man unter ihnen besteht. Sehr kleine Kinder sind dazu noch nicht in der Lage. Sie lernen daher die Regulation ihrer Gefühle weitgehend körpersprachlich mit Mutter oder Vater. Es bedarf einer kognitiven Reifung, einer Entwicklung des Denkens, damit ein Kind die Motive und Wünsche anderer als solche erkennen kann. Erst ab dem Alter von etwa 3 Jahren beginnen Kinder zu begreifen, dass ein anderer Mensch ein anderes Gefühl haben kann als es selbst. Und erst im Schulalter lernen sie, die Motive anderer zu durchschauen.
Wie die Regulation der Gefühle entgleisen kann, zeigt das Muster der desorganisierten Bindung. Als 4. Typ wurde er mittlerweile hinzugefügt zu der anfänglichen Dreiteilung der Bindungstypen. Die entsprechenden Kinder verhalten sich unerwartet und bizarr. Sie schreien, wenn die Mutter im Labor nach der Trennung zurückkommt. Wenn sie Angst haben, rennen sie von der Mutter weg. Man sieht sie manchmal plötzlich in einer Bewegung erstarren, sich steif auf den Boden legen oder unverhofft anklammern. Solchen Kindern fehlt jede Fähigkeit, ihre Gefühle zu handhaben. Sie stecken in Ärger, Angst oder Hilflosigkeit fest.
Karl-Heinz Brisch, Leiter der psychosomatischen Abteilung am Kinderspital der Münchner Universität, trifft solche Kinder vermehrt in der Klinik an.
Kinder, die mit psychosomatischen Störungen zu uns kommen, Kinder, die unter besonderen Risikobedingungen aufwachsen, wie zum Beispiel Frühgeborene, haben öfters Probleme, sowohl mit der Bindung als auch mit besonderen Mustern in der Bindung, die wir als desorganisiert bezeichnen.
Trennungserfahrungen sind ein Bindungsrisiko.
In einer israelischen Untersuchung in einem Kibbuzim fanden sich unverhältnismäßig viele desorganisierte Bindungsmuster unter Kindern, die nachts in Kinderhäusern von ihren Eltern getrennt schlafen mussten. Auch haben desorganisierte Kinder oft Eltern, die ihre problematischen Lebenserfahrungen nicht verarbeiten konnten. Häufig verloren ihre Mütter in den Jahren unmittelbar vor oder nach der Geburt eine enge Bezugsperson. Traumatisierte Eltern sind vielfach von Angst erfüllt und verbreiten Angst. Das führt beim Kind zu der Paradoxie, die Person meiden zu wollen, deren Zuwendung sie suchen.
Dieses Bindungsmuster, so Karl-Heinz Brisch, kann sich später folgendermaßen äußern.
Manche Kinder laufen zum Beispiel zur Mutter hin, wenn sie in Not und Angst sind, auf dem halben Weg bleiben sie stehen, dann kehren sie wieder um, dann halten sie inne und sind für mehrere Sekunden wie in einem Trance-Zustand. Dieses Verhalten finden wir manchmal auch bei Patienten und wir bezeichnen das als desorganisiertes Verhalten bei den Kindern und als dissoziative Störung bei Patienten, wo Patienten mitten im Redefluss, wenn sie an ein Trauma erinnert werden, wie Misshandlung, Vergewaltigung oder auch Missbrauch, plötzlich innehalten und in einen absenceartigen Zustand geraten. Und ich glaube, dass wir hier eine Nahtstelle haben, wo wir Ergebnisse aus der Säuglingsforschung mit dem, was wir in der Erwachsenenbehandlung sehen, verknüpfen können.
So kommt die Forschung wieder bei etwas an, was lange Zeit für weniger wesentlich gehalten wurde. Bei der Prägung des späteren Lebens durch frühe Erfahrungen. Frühe Prägungen sind schwer zu ändern. Unmöglich aber ist es nicht.